Willipedia Podcast mit allem, was Sie über Wirtschaft, Steuern und Recht wissen müssen. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts. Mein Name ist Timothea Mionidou. Ich bin die Podcast-Producerin der Plattes Group und heute sprechen wir mit einem Mann, der wie ja kaum ein anderer auf die weltweite Sicherheitslage blicken kann. Und zwar ist das Jürgen Stock, langjähriger Generalsekretär von Interpol, einer Organisation mit 196 Mitgliedstaaten. Unser Thema heute: die weltweite Bedrohung durch organisierte Kriminalität, ihre Dynamiken, ihre Strategien und ihre wirtschaftlichen wie gesellschaftlichen Folgen. Hallo Herr Stock, erstmal herzlich willkommen und schön, dass Sie sich heute Zeit für uns genommen haben.
Guten Morgen, danke für die Einladung.
Wir wollen zuerst mal aus der Vogelperspektive auf die Weltlage blicken. Wenn Sie heute eine, ja sagen wir, weltweite Karte der Kriminalität zeichnen müssten, welche groben globalen Tendenzen beobachten Sie quasi aus der Helikoptersicht?
Ich glaube, ganz generell kann man sagen, dass die Globalisierung von organisierter Kriminalität genauso vorangeschritten ist wie die Globalisierung der restlichen Welt. Abgesehen von den gegenwärtigen geopolitischen Diskussionen um sozusagen einen Rückwärtsgang und zurück zu mehr nationalistischen Tendenzen. Aber für organisierte Kriminalität, für internationalen Terrorismus gilt sicherlich, dass die Globalisierung vorangeschritten ist, dass kriminelle Gruppierungen heute mehr denn je rund um den Globus operieren. Und für Cybercrime, also Cyberkriminalität, gilt das ohnehin, denn das ist im Grunde ein globaler kriminalgeografischer Raum ohne Grenzen, Kraft, Natur der Sache sozusagen. Mhm. Das heißt, das Geschäft wird internationaler und damit eben auch herausfordernder für die Sicherheitsbehörden, die ja ganz überwiegend national organisiert sind.
Wo hat die transnationale organisierte Kriminalität denn besonders zugenommen? Also gibt es Regionen, in denen sie erfolgreich zurückgedrängt wurde? Oder wo können wir künftig vielleicht sogar mit einer Zunahme rechnen?
Das Problem beginnt damit, dass wir nicht über zuverlässige Daten verfügen, wo man sozusagen eins zu eins die Kriminalitätsbelastung in unterschiedlichen Ländern oder Regionen der Welt vergleichen könnte. Daran hat sich vor einigen Jahren Interpol auch mal versucht und musste dann feststellen, dass die Datenerhebung einerseits sehr unterschiedlich ist. Also das beginnt schon bei der Frage, was ist überhaupt organisierte Kriminalität? Was ist Terrorismus? Das wird sehr unterschiedlich gehandhabt. Was ist ein Mord? Das wird sehr unterschiedlich bewertet in verschiedenen Teilen der Welt. Und viele Interpol-Mitgliedstaaten haben auch gar nicht das, was wir in Deutschland haben, eine polizeiliche Kriminalstatistik, wo sozusagen systematisch erfasst wird, sondern da gibt es nur rudimentäre Erfassung oder gar keine Erfassung, sodass eines der Kernprobleme in der Tat ist, überhaupt solche Vergleiche anzustellen. Das ist schon europäisch eine gewisse Herausforderung.
Ja.
Das heißt, die Beispiele sind mehr anekdotischer Natur. Also das, was wir ohne Zweifel sehen, dass in Teilen Südamerikas das Drogenproblem zunimmt, dass Staaten herausgefordert werden durch organisierte Kriminalität, das Beispiel Ecuador, das vor einiger Zeit den Notstand ausrufen musste. Hier in Europa, Schweden, das kein Geheimnis daraus macht, dass es ein massives Problem hat mit Bandenkriminalität. Das heißt, die Vergleiche sind mehr anekdotischer Natur, deuten aber darauf hin, dass in allen Teilen der Welt die Probleme durch organisierte Kriminalität zunehmen, wobei das Problem auch darin besteht, dass wir im Grunde zwei Arten von OK haben, um das mal ganz simpel zu formulieren. Also OK ist die Abkürzung für organisierte Kriminalität. Das ist einmal die, die Gewalt ganz, ganz offen auch gegen politische Entscheidungsträger ausübt. Und das ist dann die andere OK, die versucht genau das zu verhindern, also sozusagen unter dem Radar der Steuerverfolgungsbehörden zu operieren, still und heimlich ihre Geschäfte macht, investiert in den legalen Wirtschaftskreislauf und damit noch schwieriger zu detektieren ist. Auf das Problem hat gerade vor einigen Tagen die neue Polizeichefin der Schweiz hingewiesen. Also das sind im Grunde die Herausforderungen, wenn wir versuchen, solche Vergleiche anzustellen, wie ist die OK in Südamerika, in Asien, in Europa oder in Afrika, dass wir schon bei der Datenerhebung auf enorme Probleme stoßen. Aber nichtsdestotrotz, ich glaube, die Aussage, dass es überall zunimmt, dass die Gewinne zunehmen, dass OK überall gefährlicher wird, dass OK in allen Teilen der Welt mächtiger wird, ich glaube, diese Aussage ist haltbar, eben auch vor dem Hintergrund dieser Information, die beispielsweise Interpol versucht, möglichst systematisch in allen Regionen und auch durch die Präsenz in allen Regionen zusammen.
Wie erfasst man das denn? Also sind das Schätzungen oder wie läuft denn sowas ab, wenn es eben nicht so eine Kriminalstatistik wie in Deutschland gibt?
Ja, wie gesagt, selbst die deutsche Kriminalstatistik hat ihre Schwächen. Also wir wissen beispielsweise im Bereich der organisierten Kriminalität, dass es ein enormes Dunkelfeld gibt, weil gerade in den Bereichen, wo die OK versucht, sozusagen unter dem Radar zu bleiben, ist die Neigung, Strafanzeige zu erstatten, bei vielen Opfern, aus welchen Gründen auch immer, das kann auch Einschüchterung sein, gering. Daran liegt es auch, dass wir in dem sogenannten OK-Lagebild, das das Bundeskriminalamt herausgibt, in den letzten 10, 15 oder sogar 20 Jahren immer eine relativ gleiche Anzahl von Ermittlungsverfahren haben, die durchgeführt werden, weil es ganz wesentlich auch von den Aktivitäten der Strafverfolgungsorgane abhängt, wie viele Delikte im Bereich der OK sozusagen aus dem Dunkelfeld in das Hellfeld der Strafverfolgung gezogen werden. Und dann haben wir verschiedene Behörden, die zuständig sind. Wir haben die Polizeien, wir haben die Zollbehörden, wir haben die Steuerbehörden, die alle mehr oder weniger mit dem Phänomen OK zu tun haben. Denken Sie an den Komplex Wirecard, ne, wo sich die Frage stellt, ist das nicht auch organisierte Kriminalität? Das heißt, das beginnt schon bei uns, wo wir sagen, es gibt Deliktsbereiche, da können wir durch die polizeiliche Kriminalstatistik relativ zuverlässig sagen, wie eine Entwicklung ist, gerade da, wo beispielsweise auch wegen Versicherungsverpflichtungen Strafanzeige erstattet werden muss, damit man seinen Schaden ersetzt bekommt. Da ist wahrscheinlich die Statistik relativ aussagekräftig. In anderen Bereichen, wo das Dunkelfeld sehr hoch ist, da wird es schwierig. Letztes Beispiel vielleicht Cybercrime, Cyberkriminalität, wo das Bundeskriminalamt davon ausgeht, dass das Dunkelfeld etwa 90% ist. Das heißt, von 100 begangenen Cyberattacken werden den Strafverfolgungsbehörden in Deutschland wahrscheinlich weniger als 10 bekannt.
Ja.
Also wir müssen zu weit ins Ausland gucken. Wie gesagt, in vielen anderen Teilen der Welt findet eine systematische Erhebung überhaupt nicht statt. Und das macht den Vergleich im Grunde so schwierig. Das heißt, der Vergleich, den wir auch bei Interpol durchgeführt haben, ist mehr auf einer qualitativen Ebene, wo wir eben versuchen, das Phänomen möglichst gut zu beschreiben und auf dieser Grundlage dann eben auch Prognosen einstellen, wie ist die Situation heute und was haben wir in den kommenden Jahren zu erwarten.
Also ja, spannend irgendwie. Gibt es in Ihrer Meinung nach langfristig überhaupt noch sogenannte sichere Häfen oder ist das eine Art Illusion?
Ja, Erfolge, da fällt mir ein, weil ich die Initiative damals gemeinsam mit Italien angestoßen habe. Ein Land, das bekanntermaßen seit mehr als Jahrzehnten im Grunde heimgesucht wird durch strukturell verankerte organisierte Kriminalität. Wir alle kennen aus dem Fernsehen wahrscheinlich auch Drangheta, Cosa Nostra, Camorra und diese Gruppierungen. Und Italien ist es schon gelungen, in den letzten Jahren durch beispielsweise verstärkte Kooperation der einzelnen Sicherheitsbehörden, also Nationalpolizei, die Zollbehörden, die Carabinieris, also sozusagen alle, die dabei eine Rolle spielen müssen, enger miteinander zu verzahnen, den Informationsaustausch zu intensivieren, die Bekämpfung der Geldwäsche zu intensivieren durch eine Art von Beweislastumkehr, dass beim Verdacht sozusagen der Verdächtige nachweisen muss, aus welchen legalen Quellen diese Erlöse stammen. Und nicht zuletzt dann eben auch dadurch, dass man mit Interpol eng zusammengearbeitet hat und Informationsaustausch auf globaler Ebene wirklich ermöglicht hat. Das alles hat dazu geführt, dass Italien bemerkenswerte, eindrucksvolle Erfolge erzielt hat in dem Zurückdrängen von organisierter Kriminalität. Und ich bin da sehr vorsichtig sozusagen, also sie zu eliminieren, wenn sie strukturell stark verankert ist, ist es äußerst schwierig, OK zurückzudrängen. Also die Kriminologen kennen die Theorie Broken Windows, die sagt, wenn in der Nachbarschaft, wenn da Unrat ist, wenn da nicht zugelassene Autos rumstehen, wenn da zerbrochene Scheiben sind, dann ist das sozusagen eine Brutstätte, ein Breeding Ground für weitere Kriminalität. Dann wird es schlimmer werden. Und wenn sich OK erstmal irgendwo verfestigt hat in gesellschaftlichen Strukturen und man nicht zu einem sehr frühen Zeitpunkt massiv interveniert, wird es äußerst schwierig, sozusagen kriminologisch und kriminalistisch betrachtet, das zurückzudrängen. Und damit ist nicht nur Italien konfrontiert, auch viele andere Länder. Sie sprachen die sicheren Häfen an.
Ja.
Zumindest kann man in Italien mit Recht behaupten, man hat die OK in Italien massiv zurückgedrängt und ist weiter dabei.
Über welchen Zeitraum sprechen wir denn da, dass quasi die Kriminalität in Italien erfolgreich bekämpft wurde? Also sind das jetzt die letzten 5 Jahre oder die letzten 15 Jahre oder kann man das sagen?
Also definitiv die letzten 5 bis 6 Jahre, seit Italien mit Interpol ein globales Projekt angestoßen hat, ICAN. Heißt das, da gibt es eine Menge interessanter Videos auch auf den entsprechenden Social-Media-Kanälen, weil Italien auch eine Menge Öffentlichkeitsarbeit gemacht hat. Das gehört mit dazu, die Bevölkerung und auch die Politik zu sensibilisieren, dass das Problem ein massives ist, insbesondere da, wo eben Gewalt nicht jeden Tag zu erfahren ist auf den Straßen und Plätzen im öffentlichen Raum. Daneben aber eben auch eine sozusagen einmalige Plattform des Informationsaustauschs eingerichtet hat bei Interpol, wo am Anfang, ich glaube, es waren 8 bis 10 Staaten, alle ihre Informationen, oder sagen wir mal fast alle Informationen über 'Ndrangheta, die national verfügbar sind, auf eine zentrale Plattform eingestellt hat bei Interpol. Und wir waren dann in der Lage, Connecting the Dots heißt das, also sozusagen diese einzelnen Punkte miteinander zu verbinden und zu sagen, Moment mal, dieser Name, diese IP-Adresse, diese Kontonummer ist schon mal in einem Verfahren in einem anderen Land aufgetaucht. Und so konnten wir sozusagen Tatzusammenhänge herstellen, Ermittlungshinweise liefern, die nach einigen Jahren dazu geführt haben, dass die Italiener gesagt haben, wir waren in der Lage, mit der Hilfe von Interpol über 100 Top-Kriminelle der 'Ndrangheta weltweit festnehmen zu lassen. Und wir konnten übrigens auch einigen Ländern sagen, passt mal auf, ihr habt ein Problem mit der 'Ndrangheta, aber ihr wisst es noch nicht. Aber Interpol weiß es und wir wissen es auf der Grundlage dieser Zusammenführung von Informationen. Also es gibt einige gute Beispiele, sozusagen Leuchtturmprojekte. Aber das müsste natürlich in viel stärkerem Umfang stattfinden. Und dass die Welt heute sozusagen ein bisschen politisch auseinanderdriftet, ist definitiv aus der Sicht von Strafverfolgung eine Entwicklung, die in die falsche Richtung geht. Und definitiv für Kriminelle sozusagen eine Möglichkeit, diese Lücken, die bestehen in der internationalen Strafverfolgung, für ihre eigenen Geschäfte auszunutzen.
Genau, also Sie haben es ja gerade schon angedeutet. Also gut, organisierte Kriminalität ist ja natürlich kein neues Phänomen, aber hat in den letzten Jahren natürlich enorm an Schlagkraft gewonnen. Wie erklären Sie sich denn dieses Erstarken der globalen kriminellen Netzwerke? Vielleicht können Sie da noch mal ein bisschen konkreter drauf eingehen.
Also simpel formuliert könnte man sagen, High Profit, Low Risk. Das heißt, die Gewinne der organisierten Kriminalität sind astronomisch. Also in allen Bereichen, die wir diskutieren, Drogenhandel, Menschenhandel, Schleusung, illegale Abfallbeseitigung, illegale Abbau von Bodenschätzen, Piraterie, illegale Fischerei. All das sind Bereiche, wo wir bei Interpol davon sprachen, Multi-Billion Criminal Enterprises, also kriminelle Unternehmungen, die vielfach mit derselben Professionalität durchgeführt werden, mit der multinationale Unternehmen geführt werden, bei denen exorbitante Gewinne erzielt werden. Also ich will mal eine Zahl nennen. Es wird geschätzt, in Europa, auch von internationalen Organisationen, Vereinten Nationen, Interpol, dass pro Jahr etwa 2 Billionen US-Dollar an kriminellen Gewinnen durch das globale Finanzsystem geschleust werden.
Wahnsinn.
Davon sichergestellt werden, was wäre Ihre Schätzung, wie viel Prozent davon sichergestellt werden durch die Strafverfolgungsbehörden? Ich stelle die Frage immer ganz gerne.
Oh Gott.
Also
prozentual, ne?
Ja, prozentual. Ist
nicht viel, auf jeden Fall.
Nicht viel, genau. Also die Optimisten sagen auch in Europa 2 bis 3%.
Ja, gut, ich hätte gesagt, so 5% hätte ich gesagt. Aber
die Realisten, zu denen ich mich eher zähle, und auch viele andere, die im gleichen Bereich unterwegs sind, sagen weniger als 1%. Und das macht, glaube ich, deutlich, welche exorbitanten Gewinne erzielt werden. Im Bereich Drogenhandel allein in Europa, nach Schätzungen der Europäischen Drogenbeobachtungsstelle, 30 Milliarden Euro plus. Ja, das sind grobe Schätzungen, ob es jetzt 1 Milliarde mehr oder weniger ist. Ja. Im Grunde dann auch egal. Aber das macht, glaube ich, deutlich, welche exorbitanten Gewinne erzielt werden. Denken Sie an die exorbitanten Gewinne, die auch erzielt werden im Bereich der Wirtschaftskriminalität. Nochmal Wirecard. Cum-Ex wird gerade ja nach wie vor hier in Deutschland verhandelt und man versucht es sozusagen strafprozessual in den Griff zu bekommen. Auch da geht es um Milliardenbeträge. Also es sind nicht nur die, die sozusagen in prekären Lebensverhältnissen leben, in Südamerika und angesprochen werden, von Drogenorganisationen für sie zu arbeiten. Und wir haben natürlich auch das sogenannte White-Collar-Crime, also weiße Kragenkriminalität, so wie ich es heute trage, also solche Menschen, die gebildet sind, die beruflich etabliert sind und Möglichkeiten nutzen, nichtsdestotrotz sozusagen den Staat, den Steuerzahler, unser Gemeinwesen zu schädigen in exorbitanter Weise. Und das ist das Spannungsfeld, über das wir im Grunde bei OK dann auch reden müssen. Also sozusagen da, wo OK getriggert ist durch die prekären Lebensverhältnisse und Leute, die dadurch sehr schnell zu Geld, Einfluss, Macht kommen. Und auf der anderen Seite eben Möglichkeiten, die auch das komplexe Finanzsystem bietet für solche Leute, die aus welchen Gründen auch immer auf die schiefe Bahn geraten. Das hat Kriminologen schon seit Jahrzehnten beschäftigt. Was ist der Grund, dass Leute straffällig werden? Aber das ist vielfach. Aber im Bereich OK glaube ich, dass es relativ in vielen Ecken der Welt relativ leicht durchzuführen ist. Und dass die Gewinne so verlockend sind, ist sicherlich einer der wesentlichen, Trigger dafür, dass das Problem nach wie vor wächst. Und heute durch das Internet bieten sich natürlich weitere Möglichkeiten. Man muss nicht mehr reisen. Man kann sozusagen mit dem heimischen Computer Leute rund um die Welt betrügen. Da sind die Möglichkeiten für Kriminelle exorbitant gestiegen.
Sie haben ja vorhin schon die verschiedenen Gruppen der organisierten Kriminalität unterschieden. Gibt es da geografische, Schwerpunkte?
Es wird zum einen geografisch eingeordnet in dem Sinne, dass es sozusagen die klassische OK gibt, wo die Täter normalerweise durch dieselbe Herkunft, teilweise dasselbe Clan, dieselbe Familie, derselbe Familienverbund, dieselbe Region, aus der sie kommen, dasselbe Land, aus dem sie kommen, miteinander verbunden sind. Also mein Beispiel nochmal mit der sogenannten italienischen OK, also die OK, die in Italien ihren Ursprung hat, 'Ndrangheta, Cosa Nostra, Camorra, die alle geografisch sozusagen gewisserweise zu verankern sind, wobei die 'Ndrangheta mittlerweile in mehr als 40 Staaten rund um die Welt ihre kriminellen Aktivitäten ausgedehnt hat. Das heißt, das ist sozusagen Big Business, kriminelles Business. Wir haben auf der anderen Seite OK-Strukturen, die vom Balkan her stammen. Wir haben sogenannte eurasisch-russische organisierte Kriminalität. Da gibt es die Thieves in Law, sozusagen mit kriminellen Traditionen behaftet, sehr gewalttätig, aber eben auch sehr unternehmerisch aktiv, kriminelle Unternehmungen. Wir haben Black X in Nigeria, wir haben Sinaloa-Kartell, CGNG in Mexiko, wir haben Los Lobos in Ecuador. Also diese Reihenfolge ließ sich fortsetzen. Aber was wir eindeutig sehen, ist, dass zwischen diesen Gruppierungen, die sich vielleicht vor einigen Jahren oder Jahrzehnten noch bekämpft haben, die noch gekämpft haben, um Zugänge zu Märkten, dass wir immer mehr Kooperation sehen zwischen diesen Gruppierungen. Da, wo früher Konfrontation war, ist heute Kooperation. Und dann haben wir sozusagen OK 2.0, die verbunden ist mit dem Internet, wo das Modell ein ganz anderes ist.
Ja.
Wo sich sozusagen in der Underground Economy, im Dark Web, die Täter nach ihrer Spezialisierung organisieren, wo sie sich nicht kennen, wo sie mit Nicknames operieren, wo sie Bewertungen bekommen für ihre kriminellen Dienste, also sozusagen ein Rating, AAA für einen seriösen kriminellen Dienst, einen verlässlichen Dienst. Und wo man sich dann je nach Spezialisierung für bestimmte Tatbegehungen vorübergehend zusammentut, also sozusagen virtuell verbindet, diese Spezialisierung zusammenbindet zu dann solchen Ransomware-Attacken, die gefahren werden, wo es viele einzelne, spezialisierte Täter gibt, die sich nicht kennen, sondern die sich im Netz verbinden, global verbinden oder sozusagen in bestimmten Regionen bleiben, aber überwiegend passiert das global. Und das ist eben sozusagen ja die ganz andere Form von OK, die durch die Möglichkeiten des Internet entstanden ist und die heute natürlich in der sozusagen in der ja hyperconnected World, in der Welt, wo immer mehr Lebensbereiche miteinander verbunden sind digital, nie dagewesene Möglichkeiten findet, unsere Systeme, uns selbst als private Individuen, unsere Unternehmen, unsere kritischen Infrastrukturen zu attackieren. Also klassische OK und sozusagen die netzgebundene digitale OK, das sind die zwei Hauptformen und dazwischen natürlich Mischformen, weil auch die klassische OK immer mehr moderne Technologien für ihr Tun nutzt. Also das beschreibt ein bisschen holzschnittartig sozusagen die Komplexität, mit der es die Sicherheitsbehörden heute zu tun haben weltweit.
Und das macht ja die Bekämpfung natürlich auch schwieriger. Also gerade diese Verbindungen, egal ob jetzt physischer Gruppen oder eben im Internet, das macht natürlich die Bekämpfung schwieriger.
Genau. Also Interpol hat, Sie haben es ja angesprochen, 196 Mitgliedstaaten.
Ja.
Es gibt sozusagen eine Champions League, wenn ich das mal so formulieren darf, von Polizeibehörden, die gut ausgestattet sind, die über die technischen Möglichkeiten verfügen, die über qualifiziertes Personal verfügen, die gegen solche kriminellen Gruppierungen beispielsweise, die hochkomplexe Wirtschaftskriminalität begehen oder Cyberattacken fahren, vorgehen können. Aber ich würde sagen, 80% von Interpols Mitgliedstaaten, also deren Polizeien, haben entweder wenig Ressourcen, wenig technisches Know-how oder gar kein Know-how, um Bestandteil dieses globalen Netzwerks von Polizeien zu werden, das eigentlich erforderlich wäre, um die Informationen eben über die Grenzen von Kontinente hinweg auszutauschen. Daran arbeitet Interpol übrigens auch, eben ein bisschen an sozusagen Basissupport zu leisten, ein Minimum an Technik. Das können Solarpanels auf dem Dach der Polizeistation sein, das können Laptops sein, das kann Ausbildung sein für Fahnder, um dann eben ja an diesem Interpol, an diesem globalen Interpol-Netzwerk teilzunehmen, weil nochmal, ich wiederhole es, da wo internationale Strafverfolgung Lücken auftut, wird das sehr genau durch OK-Gruppierungen beobachtet und diese Lücken werden ausgenutzt für alle möglichen kriminellen Aktivitäten.
Absolut. Wenn wir jetzt mal auf Europa und vielleicht Deutschland blicken, wie steht denn Europa und insbesondere Deutschland im internationalen Vergleich da? Also sind wir gut aufgestellt oder gibt es blinde Flecken in der Sicherheitsarchitektur?
Also da beginnt zunächst mal das Problem wieder mit der Vergleichbarkeit. Aber insgesamt wird man sicherlich sagen können, dass Europa gut aufgestellt ist, insbesondere dadurch, dass es im Bereich der polizeilichen und justiziellen Zusammenarbeit, insbesondere in der Europäischen Union, aber auch viele Staaten innerhalb Europas, sozusagen des geografischen Europas, eine Form von Zusammenarbeit gibt, die es auch nicht in Ansätzen irgendwo anders in der Welt gibt. Also nicht in Afrika, nicht in Asien und auch nicht in Südamerika. Durch diesen einheitlichen Raum der Sicherheit, der Freiheit und des Rechts ist er schon in Europa einmalig. Es gibt eine starke koordinierende Zentralstelle, das ist Europol. Und das ist gut, weil solche starken Zentralstellen werden gebraucht. National ist das Bundeskriminalamt. In den Ländern, in Deutschland sind es die Landeskriminalämter, die diese Zentralstellenfunktion wahrnehmen, die dafür sorgen, auch dass hinreichender Informationsaustausch besteht, dass reisende Täter und Täter, die über die Grenzen von Bundesländern, Nationalstaaten hinaus agieren, identifiziert werden können. Innerhalb der EU macht das eben Europol, das stärker geworden ist und das im Bereich der Koordinierung, im Bereich der Analyse eine ganz wesentliche Rolle spielt. Es gibt kleine sozusagen Pflänzchen in anderen Teilen der Welt, wo solche Strukturen im Moment auch aufgebaut werden. Es gibt in Afrika ein Afripol in Algerien. Es gibt in Südamerika ein Ameripol mit Sitz in Kolumbien. Es gibt im ASEAN-Verbund ein ASEANAPOL. Das heißt, da gibt es kleine Pflänzchen, die in die richtige Richtung gehen, die aber bei weitem nicht den professionellen Standard haben und den Informationsaustausch haben, beispielsweise wie Europol. Deutschland insgesamt, was den Bereich der organisierten Kriminalität anbelangt, war ich 10 Jahre weg und sagt das mit aller Vorsicht. Aber es scheint so zu sein, dass gegenwärtig die Situation hier nicht so angespannt ist wie beispielsweise in Schweden, da wo auch die Regierung ja ganz offen sagt, die Bandenkriminalität wächst uns über den Kopf, mit 30, 40 Toten pro Jahr, dem zumindest teilweisen Einsatz von Militär. Wir haben das in den Niederlanden, wir haben das in Belgien mit massiver Gewaltanwendung, Gewalt auf den Straßen. Wie gesagt, Schweiz gerade das jüngste Interview der neuen Polizeichefin, die sagt, wenn wir jetzt nicht die Bemühungen massiv erhöhen, können wir in Zukunft auch ein Problem in der Schweiz bekommen, wie es derzeit in den Niederlanden, in Belgien besteht oder in Schweden besteht. Auch hier in Deutschland ist man sicherlich gut beraten, sozusagen wachsam zu sein. Es gibt ja hier auch, wobei ich auch das nur anekdotisch schildern kann, ja auch im Moment Verfahren gegen Staatsanwälte, gegen Polizeibeamte wegen des Verdachts, des Geheimnisverrats. Ich formuliere das mit aller Vorsicht. Aber Korruption ist eben ein großes Thema in Europa. Die Auswertungen zeigen, dass viele kriminelle Gruppierungen auch mit dem Mittel der Korruption arbeiten. Das heißt, Einfluss zu nehmen, versuchen auf politische Entscheidungsträger, aber auch die Wirtschaft in bestimmten Umfange. Das heißt, die Lage ist hier, ich würde mal sagen, angespannt. Und auch der Koalitionsvertrag bringt ja zum Ausdruck, dass die Bekämpfung der organisierten Kriminalität ein Schwerpunkt sein soll. Und insbesondere, glaube ich, auch die Bekämpfung der Geldwäsche ist ein Schwerpunkt der neuen Regierung. Es gab ja mal unter der Vorgängerregierung den Plan, so eine Zentralstelle, eine Bundesbehörde zur Bekämpfung von Finanzkriminalität einzurichten. Also damals wurde schon diskutiert, auch hier in Deutschland, dass offenbar im Bereich der Geldwäschebekämpfung mehr getan werden muss. Also Stichwort Deutschlands Rolle als Ruhe- und Rückzugsraum, Investitionsraum auch für organisierte Kriminalität. Ich lese den Koalitionsvertrag jetzt so, dass die neue Regierung dort auch Akzente setzen möchte. Und das ist sicherlich aus der Sicht des ehemaligen Interpol-Generalsekretärs zu begrüßen und notwendig. Weil wir sagen ja oft in unseren Reden, wir müssen OK da treffen, wo es besonders wehtut. Das ist das Geld einerseits. Absolut. Und wir sehen die Statistiken auf globaler und europäischer Ebene andererseits, die ja darauf hindeuten, dass da wirklich noch eine Menge zu tun ist.
Ja, es ist ja auch immer so, dass Konflikte und ja Instabilität ja ein, ja ich sag mal, Nährboden für organisierte Kriminalität sind. Wie nutzt die organisierte Kriminalität eben zum Beispiel geopolitische oder bewaffnete Konflikte für ihre Zwecke? Zum Beispiel beim Schmuggel von Waffen oder anderen illegalen Gütern.
Also zunächst mal das, was wir ja auch gegenwärtig im Zusammenhang mit globalen Krisen besprechen. Also das Klima, Kriege, Konflikte, von denen es zahlreiche gibt auf der Welt. Das Thema Nahrungsmittelsicherheit, das Thema Versorgung mit Wasser, das Thema Energie, all diese Themen, die wir im Zusammenhang mit globalen Krisen diskutieren, sind für Kriminelle Möglichkeiten, ihre Geschäfte auszudehnen. Also was wir im Sinne von Polycrisis, dieser Anhäufung, vielleicht nie da gewesen, vielleicht doch Anhäufung von Krisen diskutieren, sind für Kriminelle grundsätzlich Möglichkeiten, ihr kriminelles Tun auszunutzen. Sei es Schmuggel von gefälschten Waren, sei es Schmuggel von beispielsweise Bodenschätzen, geschützte Tierarten, also das Thema auch mit Jagdwilderei. Wenn es irgendwo Instabilität gibt, kann man diese Instabilität nutzen, um eben die Schmuggelrouten relativ gefahrlos zu bedienen. Übrigens auch mit Menschenhandel und Schleusung. Da, wo gewalttätige Konflikte vielleicht zur Ruhe kommen, werden Waffen auf dem Schwarzmarkt verfügbar sein. Wir haben das gesehen nach den Balkankriegen. Und ich habe auch öffentlich gesagt, wir werden dasselbe sehen, wenn hoffentlich möglichst bald die Waffen schweigen in der Ukraine. Wir werden auch dann sehen, dass kriminelle Gruppierungen versuchen, im Bereich Waffenhandel ihre Geschäfte zu machen, so wie sie schon versucht haben, auch beim Thema Schleusung sozusagen das Leid derer, die die Ukraine verlassen haben, Frauen, Kinder, versucht haben, dieses Leid auszunutzen für illegale Schleusungen und Betrügereien und andere Aktivitäten. Das heißt, solche Krisen sind ohne jeden Zweifel für Kriminelle eine Möglichkeit, ihr Tun auszudehnen. Und was wir definitiv sehen, ist, dass eben auch viele, besonders dieser mächtigen, global agierenden Gruppierungen, ihr Business sozusagen ausgedehnt haben. Also Diversifizierung. Wir haben bei Interpol gesprochen von Polycriminality, also sozusagen diejenigen, die klassisch den Drogenhandel als ihre Einnahmequelle hatten, haben ihr Geschäft ausgedehnt auf illegale Migration, den Schmuggel von gestohlenen Waren und andere Aktivitäten. Das macht die italienische OK, das macht die südamerikanische OK und das macht auch die OK vom Balkan und solche in Asien, die ja in zunehmender Professionalisierung eben jede Möglichkeit nutzen, die sozusagen das, was geopolitisch passiert, sehr genau scannen, sehr genau beobachten, wo die Lücken sind, wo die Möglichkeiten sind und da eben reingehen und mit ihren Aktionen ja sozusagen die kriminellen Umsätze noch deutlich erhöhen.
Ja, nach wie vor, also ein besonders starker Motor der organisierten Kriminalität ist ja der Drogenhandel. Ne? Viele sprechen zurzeit vom Kokain-Tsunami. Ist dieser Trend noch aufzuhalten oder beziehungsweise mit welchen konkreten Strategien könnte man ihn stoppen oder eindämmen?
Ja, was man dazu sagen kann, zunächst mal ist der Befund, dass gerade hier in Europa trotz Rekordsicherstellungen jedes Jahr an Kokain, also von 7 Tonnen zu 30 Tonnen zu 40 Tonnen, in den großen europäischen Seehäfen und darüber hinaus, unter anderem auch in Hamburg, offenbar der Markt gesättigt ist. Das heißt, die Preise nicht angestiegen sind, sondern eher im Gegenteil, Kokain verfügbar ist auf den europäischen Märkten, auch in Deutschland. Die Preise mindestens mal stabil sind auf der anderen Seite. Das heißt, trotz der massiven Sicherstellungen ist der Markt offenbar weiterhin bedient. Das unterstützt die Tatsache, und davon sprechen auch Polizeiorganisationen, dass etwa ja möglicherweise nur irgendwas um 10-20% der Drogen, die nach Europa importiert werden, sichergestellt werden. Das heißt, auch da ist das Dunkelfeld groß. Die Märkte sind weiterhin offenbar gut versorgt. Erste Beobachtung. Zweite Beobachtung, trotz dieser immensen Sicherstellung, was ja bedeutet für die kriminellen Kartelle, die Drogenkartelle, Millionenverluste auf der Einnahmeseite, sind diese Kartelle offenbar dadurch, wenn überhaupt, nur mäßig beeindruckt. Sie sind weiterhin mächtig, agil. Sie schauen nach neuen Schmuggelrouten, wenn beispielsweise in den großen europäischen Seehäfen die Überwachungsmaßnahmen gestärkt werden, dann ist man darauf vorbereitet und hat bereits andere Routen ausgekundschaftet, um das Kokain auf die Märkte zu bringen. Ja. Also man ist da sehr, sehr, sehr flexibel und ist offenbar nur mäßig beeindruckt oder gar nicht beeindruckt. Das heißt, diese Verluste, die für uns exorbitant erscheinen, in Millionenbeträge, sind offenbar eingepreist und beeindrucken diese Kartelle nur mäßig.
Mäßig.
Das ist der Befund. So, was kann man da tun? Mir fällt das Beispiel erneut ein. Polizeiarbeit im Kern ist Zusammenführung von Informationen. Information ist die wichtigste Ressource, um zu wissen, dass irgendwo Kriminalität stattgefunden hat. Und Information ist notwendig, um den Weg zum Täter zu finden. Das ist in einer Kommune nicht anders, in einem Bundesland nicht anders, in Deutschland nicht anders als global. Aber gegen global organisierende kriminelle Kartelle müssen sie eben diese Informationen global vernetzen. Und da genau liegt das Problem. Da liegt einerseits die Bemühung von Interpol. Genau deswegen ist Interpol wichtiger denn jemals zuvor, weil Interpol die einzige Organisation ist, die einzige Polizeiorganisation, die eben die Plattform bietet, um diese Informationen weltweit zusammenzuführen. Es gilt, was Antonio Guterres bei vielen Gelegenheiten gesagt hat, es sind globale Probleme, Und diese globalen Probleme erfordern eine globale Lösung.
Ja.
Also selbst das starke Europa ist in seinen Möglichkeiten begrenzt. Like-minded States, also sozusagen Staaten, die zusammenkommen, weil sie dieselben Interessen haben, sind in ihrer Wirkung begrenzt im Hinblick auf solche Kartelle, die in 40, 50 Staaten global operieren.
Ja.
So, das ist im Grunde die zentrale Herausforderung im Kampf gegen organisierte Kriminalität, aber auch Cyberkriminalität, wo man sagen muss, dieser klassische nationale Ansatz stößt an Grenzen. Mhm. Internationale Kooperation ist nicht nur wichtig, sie ist entscheidend, um solche Kartelle zurückzudrängen,
ja,
was deren Aktivitäten anbelangt. Beim Thema Kokain fällt mir ein, heute Morgen gerade in der Zeitung gelesen, es gibt jetzt eine Diskussion, was den Konsum einer anderen Droge anbelangt, einer legalen, bei uns kulturell etablierten Droge, Alkohol.
Ah, ja.
Also auch ich habe gelesen, in den letzten Monaten gab es ja viele Berichte, ein Glas Alkohol ist ein Glas zu viel. Lasst es am besten ganz sein. Jetzt kommt, habe ich irgendwie gerade gelesen, die Deutsche Weinakademie, das gibt es, glaube ich, die sagt, nein, das ist überzogen. Es gibt Evidenz dafür, dass bei Leuten, die so alt sind wie ich beispielsweise, ein, zwei Gläschen Wein am Tag sogar gesundheitsfördernde Wirkung hat. Also hier geht's, was ich andeuten will, hier geht es um die Frage, was können wir auf der Ebene Konsum tun, um bei Kokain, bei illegalen Drogen den Konsum zurückzudrängen.
Richtig, ja.
Und nur, wie gesagt, ich war 10 Jahre im Ausland. Tun wir in Deutschland genug im Bereich Kokain, um den Konsum zurückzudrängen, der offenbar ja in Deutschland, soweit ich das lese, stark zugenommen hat. Und da ringen wir ja einerseits mit der Frage, was kann das Strafrecht leisten, wo sind die Grenzen? Also Stichwort Entkriminalisierung von Cannabis beispielsweise. Und die andere Frage ist, was tun wir gesundheitspolitisch, um den Konsum von Kokain zurückzudrängen? Also im Kern sicherlich gesundheitspolitische Frage. Was tun wir, um zumindest die Awareness, also das Bewusstsein darüber zu steigern, dass man sagt, Leute, das, was ihr hier kauft für euren Konsum, den ihr offenbar als nicht besonders schädlich erachtet, finanziert auf der anderen Seite das Elend in Südamerika beim Thema Kokain beispielsweise. Wir sehen das ja an den Beispielen Ecuador, wie Costa Rica jetzt, wo Gewalt auf der Straße gegen Regierungen stattfindet und wo zumindest also Bewusstsein da sein müsste über die Zusammenhänge.
Ja.
Der Märkte in Südamerika bezogen auf Kokain und der Konsumentenseite in Europa oder in Nordamerika. Das sind die stärksten Märkte, glaube ich, für Kokainkonsum. Mal über die Märkte hinaus, wo sozusagen Kokain in der Weise kulturell verankert ist, wie bei uns hier Alkohol. Also in Südamerika beispielsweise, Kolumbien, andere Staaten.
Genau.
So, das ist das Spannungsfeld, auch das politische Spannungsfeld, das zu bearbeiten ist. Was ist gesundheitspolitisch zu tun? Was sind die Möglichkeiten? Was sind aber auch die Grenzen des Strafrechts? Und das ist eine der spannenden Fragen, die Sie ansprechen.
Wir kommen zu meiner vorletzten Frage. Da möchte ich nochmal bei dem Thema Drogenhandel bleiben oder Drogen generell. Ein drängendes Thema ist ja in den USA zumindest Fentanyl. Also man hört immer die Fentanyl-Krise. Erstens, wie ist da die Lage und vor allem droht Europa ja eine ähnliche Entwicklung wie in den USA oder können wir da rechtzeitig gegensteuern?
Ja, also erstens, Sie haben vollkommen recht, in den USA war und ist es ein massives Problem. Deswegen wird das in den USA auch nicht nur im Zusammenhang mit einem Drogenproblem diskutiert, sondern als Thema der nationalen Sicherheit. Die Administration von Präsident Trump hat die stärksten mexikanischen Drogenkartelle jetzt als terroristische Vereinigungen eingestuft, was Konsequenzen hat, auch eben für Sanktionen und den Umgang mit solchen Gruppierungen. die, übrigens das ist auch ein Beispiel, die nicht nur in Drogenhandel investieren, sondern mittlerweile auch in die legalen Märkte investieren. Also beispielsweise der Handel mit Avocados, der sehr einträglich sein soll. Auch das ist was, wo die Soka eingestiegen ist und wo man jetzt eben als Geschäftspartner international noch mehr aufpassen muss, weil man, ohne es zu wissen, möglicherweise, wenn man Avocado-Handel mit Mexiko betreibt, in Wahrheit Geschäfte mit OK betreibt. Also das nur als kleine Fußnote, was es bedeutet, wenn so eine Organisation als Terrororganisation eingestuft wird. Aber es ist auch ein Beispiel dafür, was ich eingangs sagte, diese begriffliche, sagen wir mal, Flexibilität. Was ist OK? Was ist Terrorismus? Offenbar eine Definitionsfrage auch zu einem gewissen Umfang. So, Fentanyl, sehr gefährlich. 2 Milligramm, glaube ich, reichen aus für eine tödliche Dosis. Und allein das, was die Drug Enforcement Administration, also die oberste Drogenbekämpfungsbehörde, in diesem Jahr sichergestellt hat, entspricht dem Äquivalent von, glaube ich, von Millionen von tödlichen Dosen Fentanyl. Ich glaube, zu den schlimmsten Zeiten der Fentanyl-Krise in den USA, die, glaube ich, glücklicherweise überwunden scheinen, waren mehr als 200 Todesfälle täglich zu beklagen. Und ich habe diese Gedenkstätte, Museum der DEA in Washington besucht, noch vor 2 Jahren und gesehen, es hat Leute aller Altersgruppen betroffen, die zum Teil ja durch diese Beimischungsprobleme, durch Verunreinigungen gar nicht wussten, dass sie Fentanyl konsumieren und zu Tode gekommen sind. So, also das ist ein Thema der nationalen Sicherheit in den Vereinigten Staaten. Man hat das Thema, glaube ich, inzwischen auch dadurch besser in den Griff bekommen, indem man nochmal die Öffentlichkeitsarbeit massiv vorangetrieben hat. Medizinische Hilfe, es gibt ja Gegenmittel, die man nehmen kann nach der Einnahme von Fentanyl, um einen Todesfall zu verhindern. Damit sind selbst Schulen ausgestattet worden, Krankenhäuser ausgestattet worden, Sozialarbeiter ausgestattet worden, dass sie sozusagen im Falle eines Falles vor Ort Hilfe, lebenserhaltende Hilfe leisten können. Man hat, da hat Interpol auch eine kleine Rolle gespielt, man hat den Dialog mit China intensiviert. China, ein Land, aus dem die meisten dieser sogenannten Vorläufer Substanzen zur Herstellung von Fentanyl gekommen sind, zum Teil ja oder zum überwiegenden Teil sozusagen Dual-Use-Substanzen, die legal sind, die auch für andere Zwecke eingesetzt werden können. Das heißt, China offenbar hat mehr getan, um diese Lieferung dieser Vorläufersubstanzen zu verhindern. Dann waren die Kartelle wieder sehr einfallsreich, indem sie mit finanziellen Versprechungen oder mit Einschüchterung Experten, junge Chemiker und Ähnliches von den Universitäten in Mexiko und anderswo abgeworben haben, um die Herstellung sozusagen von Vorläufersubstanzen in Mexiko zu ermöglichen. Das heißt, das läuft weiter. Aber richtig ist, dass offenbar die Vereinigten Staaten erfolgreich waren, diese Welle sozusagen zurückzudrängen. Die Zahlen sind runtergegangen, die Drogentodesfälle sind erfreulicherweise auch zurückgegangen. Aber es ist ein andauernder Kampf. So, jetzt zu unserer Situation hier.
Richtig.
Die Fachleute sagen, also auch die Drogenexperten, Suchtexperten sagen, und Polizei sagt, erstens, Fentanyl ist angekommen. Habe ich auch gesagt, als ich noch Interpol-Generalsekretär war, ist evident, und auch beispielsweise Suchtexperten hier in Frankfurt, die sich in der Drogenszene gut auskennen, sagen, Fentanyl ist angekommen, wir müssen es sorgfältig beobachten, insbesondere das Problem der Beimischung, um nicht sozusagen einen Trend zu verpassen. Einen Trend,
genau,
der wirklich tödliche Auswirkungen haben kann, im wahrsten Sinne des Wortes. Und wenn ich richtig informiert bin, sind ja überhaupt die Zahl der Drogentoten auch in Deutschland auf Rekordniveau und sind seit 2013, 2014 kontinuierlich angestiegen und wie gesagt im Moment auf Rekordniveau. So, dazu kommt, dass die Versorgungslage mit Heroin aus Afghanistan perspektivisch schlechter werden wird durch die Aktivitäten der Taliban, die gegen den Heroinanbau in Afghanistan vorgegangen sind, vorgehen. Noch gibt es genug Reserven, die auf die europäischen Märkte gehen können. Aber das wird sich verändern und wird möglicherweise das Risiko erhöhen, dass diese Beimischung von Fentanyl ein stärkeres Thema auch auf den europäischen Märkten wird. Wird es die Ausmaße annehmen, möglicherweise wie in den Vereinigten Staaten? Die Experten sagen nein, weil die Amerikaner eine andere Verschreibungspraxis von Opiaten hatten in der Vergangenheit, als wir in Europa, in Deutschland im Speziellen. Wir sind da vorsichtiger, wir sind da zurückhaltender. Und ich denke, das stimmt auch, sodass ich auch öffentlich immer gesagt habe und das auch weiterhin sage, das Fentanyl-Thema muss im Auge behalten werden. Also Monitoring ist wichtig an der Basis, da wo Suchthilfe arbeitet, wo Suchtexperten arbeiten. Mein Gefühl von dem, was ich lese, ist, man hat das auf dem Radar in Deutschland. Das heißt, ernst nehmen. Besteht die Gefahr, dass es die Ausmaße annimmt wie in den Vereinigten Staaten? Eher nein. Aber wie gesagt, das ist kein Grund, sozusagen sich zu entspannen, sondern es ist ein Grund, dass was an Monitoring-Maßnahmen läuft, mit gleicher Intensität weiter fortzuführen, um, wie gesagt, nicht irgendwie von einer tödlichen Überraschung, welche Ausmaß auch immer das annimmt, zu irgendeinem Zeitpunkt später überrascht zu werden. Und wie gesagt, der Umstand, dass Fentanyl auch in Europa angekommen ist, das sollte niemanden überraschen, eben auch vor dem Hintergrund der exorbitanten Gewinne, die damit zu erzielen sind, und des hohen Suchtpotenzials. Also Fentanyl ist 50 Mal stärker als Heroin, 100 Mal stärker als Morphin. Also ein enormes Potenzial dieser Droge. Und warum sollten diejenigen, die bisher damit enorme Gewinne erzielt haben in Südamerika, in Nordamerika, nicht auch versuchen, das auf dem europäischen Markt zu erzielen? Also insofern. Aber wie gesagt, mein Gefühl ist, von dem, was ich lese und höre, von meinen Gesprächen, die Wachsamkeit, die Awareness ist da und das ist auch gut so.
Wahrscheinlich ist man so in Alarmbereitschaft, gerade weil ja das Beispiel USA, sag ich mal, vorangegangen ist und man gesehen hat, was da passiert ist. Und wahrscheinlich ist man deshalb da auch einfach besonders wachsam. Also mir persönlich war zum Beispiel gar nicht bewusst, dass Fentanyl, ich sage jetzt mal, in Europa überhaupt ein großes Thema ist. Ich kenne das wirklich nur Fentanyl-Krise in den USA. Das ist das, was man oft in den Medien hört, aber dass das in Europa auch schon so angekommen ist, war mir persönlich zum Beispiel gar nicht bewusst. Vielen Dank, Herr Stock. Also das waren also ganz, ganz tolle Einblicke. Vielen Dank für Ihre Zeit und also wir hoffen natürlich auch für die Hörer und Zuschauer, dass dieses Gespräch ein bisschen vermittelt hat, wie wichtig eigentlich auch die internationale Zusammenarbeit im Kampf gegen die organisierte Kriminalität ist. Also vielen Dank nochmal und natürlich auch Ihnen, liebe Zuhörer und liebe Zuschauer, vielen Dank fürs Dabeisein.
Noch mehr Infos und noch mehr Folgen gibt's online auf willipedia.plattes.net. Willipedia, auf Mallorca verankert, weltweit vernetzt.